Deutschlandfunk Kultur Lesart.
Vor 2 Jahren ist uns die Autorin Mona Horncastle das erste Mal richtig aufgefallen durch eine Biografie der Architektin Margarete Schöte-Lihotzky als Erfinderin der Frankfurter Küche, schon historisch, aber auch als Aktivistin und Widerstandskämpferin und einer ähnlich starken, rebellischen, aber ungleich weil weltweit berühmteren Frau widmet Mona Horncastle jetzt ihr neuestes Buch, in dem sie das Leben von Josephine Baker darstellt, dem ersten US-amerikanischen schwarzen Superstar. Mona Horncastle ist uns aus München zugeschaltet. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Über Josephine Baker, Frau Horncastle, wurde natürlich enorm viel geschrieben. Das meiste allerdings kommt aus dem angelsächsischen Raum. Ich war doch verblüfft, dass es keine einzige deutsche Biografie bislang gab. Wie sind Sie auf die Idee dazu gekommen?
Na, als Biografin und Kulturwissenschaftlerin interessiere ich mich immer für Menschen, die irgendwelche, die besondere Leistungen erbracht haben oder ein sehr ungewöhnliches Leben hatten. Und denke, dass es sehr spannend ist, das Ganze dann im Kontext der Zeit zu betrachten. Also wie war es möglich bzw. unmöglich, bestimmte Lebensentwürfe zu haben? Und bei Josephine Baker ist es so, dass die meisten Biografien Autobiografien waren oder aus ihrem direkten Lebensumfeld kamen, also aus einer sehr französischen Sicht. Sie war nämlich kein US-amerikanischer Superstar, sie war ein europäischer Star. Und was fehlte bislang, und das war der Punkt, warum ich mich interessiert habe, es ist, die Geschichte war nie auserzählt. Ihr Leben war nie auserzählt. Es war nie versucht worden zu verstehen, dass sie, und das auch aufzuzeigen, dass sie mehr war als eine Tänzerin im Bananenröckchen, sondern dass sie eben eine Widerstandskämpferin fürs freie Frankreich war unter Charles de Gaulle. Und da wurde es für mich spannend, das anzugehen und zu recherchieren. Und daraus ist dann die Biografie geworden.
Zur Freiheitskämpferin und Widerstandskämpferin kommen wir auf jeden Fall, Frau Horncastle. Aber Sie haben jetzt schon ein Stichwort genannt, das Bananenröckchen. Jedem halbwachen, erwachsenen Menschen ist geläufig, dass sie als Tänzerin berühmt ist und ähnlich eingebrannt im kulturellen Gedächtnis hat sie sich dazu ein Bild, eine Fotografie von ihr, fast nackt, nur angetan mit ein paar Halsketten und eben diesem Röckchen aus Bananen. Heute wirkt dieses Bild peinlich, weil es im Grunde ja alle kolonialistisch, rassistisch, sexistischen Klischees bündelt. Sie, Frau Horncastle, haben diese Aufnahme auf das Cover Ihres Buches gesetzt, sicherlich mit Bedacht. Warum?
Weil es an ein Thema rührt, was heute aktueller ist als lange Zeit. Für uns ist das völlig politisch absolut inkorrekt und unvorstellbar. Für Josephine Baker ist es aber nur ja, zwangsläufig auf der einen Seite, aber eben auch, wie muss man sagen, also sie hat dieses Klischee aufgenommen und hat sozusagen eine Art Umwandlung ihres Stigmas der Hautfarbe betrieben. Sie hat in einem Zeitgeist, also in Paris damals, 1925, das kreative Epizentrum Europas, in dem sehr viele alternative Lebenswelten in einem liberalen Umfeld möglich waren, hat sie erkannt, dass sie als schwarze Frau ein Klischee bedient, nämlich sexy, schwarz und amüsant und damit Erfolg haben kann. Und sie hat sozusagen die vermeintliche Schwäche umgewandelt und zu ihrer Stärke gemacht und hat darauf ihren Erfolg aufgebaut. Sie ist eben für das Bananenröckchen bekannt und hätte ich sie in ihrer Uniform mit den Orden von Charles de Gaulle aufs Cover setzen lassen, wäre jeder dran vorbeigegangen.
Da haben Sie auf jeden Fall recht. Bei Ihrer Geburt hieß Josephine Baker noch Frieda Josephine McDonald. 1906 in kleinsten ärmlichen Verhältnissen wurde sie groß und dann doch eigentlich im Grunde rasend schnell bekannt durchs Tanzen. Noch als Teenager war sie schon auf der Bühne und wurde in den USA in der Tanzszene bekannt. Wie ging das eigentlich zu?
Sie sagte selbst, ich habe getanzt als kleines Mädchen, weil ich in einer ganz kalten Stadt geboren bin und immer gefroren habe. Das ist insofern richtig, weil sie schon als Kind zu Hause im Kohlenkeller eine Bühne aufgebaut hat und ihre Geschwister und die ganzen Freunde sozusagen gezwungen hat, einen Knopf als Eintrittsgeld abzugeben und die unterhalten hat. Sie hat klar erkannt, aus dem Slum komme ich nur raus als schwarzes Mädchen, wenn ich Dienstmädchen werde Prostituierte oder Tänzerin. Und sie hat dann letztere Option gewählt, weil sie, ja, sie hatte Showtalent, Angeborenes, muss man sagen, und eine enorme Durchsetzungskraft und hat in ihren ersten Erfolgen im, als Mädchen, letztes Mädchen in der Chorus Line, also diese Linie von Tänzerinnen, die alle sehr monoton das Gleiche tanzen sollten, da hat sie angefangen zu schielen, zu grimassieren. Und ihr Fazit war, wenn ich aus der Reihe tanze, habe ich Erfolg. Das wurde dann zu ihrem Rezept. Und immer alles ein bisschen anders machen und auffallen.
Und sie war eben noch keine 20, als sie dann als Josephine Baker Talk of the Town wurde, und zwar in Paris Mitte der 1920er Jahre. Sie haben es schon angesprochen, Frau Horncastle. Woanders wäre das kaum so gegangen. Warum aber nochmal vielleicht gerade in Paris?
Naja, Paris in den 20ern, wenn man zurückschaut, da versammelte sich sozusagen die gesamte Avantgarde der Zeit. Also wir haben, wenn ich mal nur ein paar Namen, Literaten, Ezra Pound, Eliot, James Joyce, Dos Passos, Fitzgerald, Hemingway, die waren alle dort in Paris. Picasso ist dort, Gertrude Stein, Salvador Dali. Also es wird eine neue Kunst erfunden, es wird eine neue Literaturform erfunden. Der Jazz ist in der Stadt. Die auf den Bühnen in Paris herrscht wesentlich mehr Freizügigkeit als anderswo. Also das ist die 20er Jahre, sind da wirklich ein Tanz auf dem Vulkan. Und alles, was wild ist und exotisch und frei, wird gefeiert. Und Josephine Baker bedient ein Bild. Sie wird in einer Zeit, als die damals sogenannte Negerskulptur in Kunst und Literatur entdeckt und gefeiert wird und rezipiert wird, da wird sie als dieses Symbol oder als dieses Bild der afrikanischen tanzenden Negerskulptur betrachtet. Also da wird nicht unterschieden zwischen afroamerikanisch oder afrikanisch, sondern da ist schwarz, exotisch, sexy.
Auch Berlin hat Josephine Baker erobert, das wusste ich zum Beispiel gar nicht. Am Ende der 1920er Jahre kam sie in die Stadt und empfand sie als funkelndes Kleinod, das in einer Pracht glänzt wie Paris, sie nicht kennt. Sogar, also Berlin gefiel ihr noch besser als Paris.
Sie wäre tatsächlich auch gerne in Berlin geblieben. Also sie kam dort, hat 1925, 1926 zu Silvesterabend ihre Welttournee eröffnet. Die Stadt lag ihr zu 50% zu Füßen. Die ihr zu Füßen lagen, waren so Größen der damaligen Kunst- und Kulturszene in Berlin, wie vorne dran Max Reinhardt, der das Theater revolutioniert hat, Vollmöller, Harry Graf Kessler etc. Und die waren begeistert von ihr. Die wollten dann auch sie unbedingt, also Max Reinhardt wollte sie ans Deutsche Theater holen. Sie hatte dort auch dann einen Vertrag schon bekommen und dann fiel aber auf, dass sie in Paris, bevor sie abgefahren ist, schon einen Vertrag unterschrieben hatte und sie deswegen nicht bleiben konnte. Aber Berlin hat ihr deswegen so gut gefallen, weil es auch eine sehr offene Stadt war wie Paris, aber weniger intellektuell. Also sie hat, ohne jetzt Berlin auf die Füße treten zu wollen, aber in Berlin ist sie in eine Theaterszene geraten, die auch eine enorme sexuelle Freiheit hatte und eine Experimentierfreudigkeit. Und was in Paris eben mit der Avantgarde mitschwang, war so eine, war eine sehr intellektuelle Verwertung all der Zeitströmungen. Und da lag ihr Berlin eigentlich näher.
Jetzt machen wir einen Sprung in den Zweiten Weltkrieg, wo Josephine Baker zu einer aktiven Widerstandskämpferin wurde für die französische Résistance. Wie muss man sich das konkret vorstellen?
Sie war verheiratet zum damaligen Zeitpunkt, zum mittlerweile dritten Mal, mit einem jüdischen Industriellen aus Paris. Sie hat das sehr ernst genommen, also sie hat dadurch auch die französische Staatsbürgerschaft erhalten. Und sie hat gesehen bei der Besetzung von Paris und wie die Nazis mit den Menschen umgingen und Juden angefeindet haben bzw. verfolgt haben. Und da war für sie klar, also das geht so gar nicht. Sie hat sich zurückgezogen aufs Land, sie hatte damals schon ein Schloss in der Dordogne. Und das wurde dann ein Zentrum des Widerstands. Da hat sie Waffen versteckt, da hat sie Menschen versteckt, da hat sich der Widerstand konspirativ getroffen und das ging aber nur eine relative Zeit gut. Sie wurde dann, sie geriet ins Visier der französischen Polizei und ist dann angefragt worden, ob sie nicht Informationen aus Frankreich hinausschmuggeln möchte nach Portugal, das Zentrum des ganzen europäischen Widerstands damals. Und aufgrund ihres Ruhms konnte sie schlicht und ergreifend alle Grenzen passieren, immer sagen, sie geht jetzt zu einer Vorstellung. Sie ist gebucht und hat in unsichtbarer Tinte auf ihren Notenblättern dann Informationen geschmuggelt. Auch das ist nicht lange gut gegangen und dann ist sie nach Nordfrankreich und dort wurde sie zu einer Truppenunterhalterin, ganz ähnlich wie Marlene Dietrich.
Von General de Gaulle Hück selbst wurde Josephine Baker ausgezeichnet für ihre Rolle in der Resistance nach 1945. Zeitlebens hat sie sich aber auch immer als Kämpferin für die Freiheit und die Emanzipation der People of Color, der Schwarzen, verstanden und eingesetzt. In den USA schlug ihr immer unverhohlener Rassismus entgegen. Wie politisch war und wurde denn ihr Engagement dafür?
Sie hat schon als Widerstandskämpferin in Nordafrika angefangen, durchzusetzen, dass es keine Rassentrennung im Publikum geben darf. Und das hat sie als erste schwarze Künstlerin dann auch in Amerika durchgesetzt, schon in den frühen 50er Jahren. Damit ist sie dann getourt, durfte teilweise nicht in Hotels schlafen, wie sie schlafen wollte, aber das Publikum war gemischt. Und damit hat sie einen Vorstoß in der Aufhebung der Rassentrennung auch geschafft.
Als sie 1975...
Aber trotz allem...
Entschuldigung?
Sie?
Sie? Ich wollte nur, als sie 1975 starb, Frau Hornkassel, bekam sie in Paris ein militärisches Staatsbegräbnis. 20.000 Menschen folgten ihrem Sarg. Und Ihr Buch jetzt, Frau Hornkassel, das haben Sie natürlich auch im Kontext und Zeichen unserer aktuellen Debatten geschrieben. Sie zitieren zu Beginn auch einen Satz von Ta-Nehisi Coates: Erst der Rassismus bringt das Konstrukt Rasse hervor. Was können wir denn heute von dieser Lebensgeschichte der Josephine Baker für unsere Zeit noch mitnehmen und lernen?
Sie hat sich nicht einschränken lassen und sie hat, erst hat sie sich selbst befreit und dann hat sie ihren Ruhm dafür benutzt, nicht nur gegen Rassismus aufgrund von Farbe zu kämpfen, sondern gegen jegwede Form von Ausgrenzung und Ungleichbehandlung. Und da war sie eine Vorläuferin. Dafür bekam sie dann auch ein Staatsbegräbnis, weil anders als in anderen Ländern war man sich in Frankreich und ist man sich in Frankreich bis heute bewusst, was sie geschafft hat. Wirkliche Nachfolger hat sie erst sehr spät dann bekommen und man muss sagen, dass sie eigentlich erst ab den 1980er Jahren so wahrgenommen wurde, dass die Pionierleistungen zu einer Form von Zeitgeist wurden, die dann auch rezipiert wurden, allerdings oft im Zuge, dass man sie unterschlagen hat, also dass man gar nicht gesagt hat, wir gehen da auf sie zurück und sie ist unsere Inspirationsquelle. Sie ist in vielerlei Hinsicht missverstanden bis heute und wird nicht so wertgeschätzt, wie es ihr eigentlich zugesteht. Und dafür habe ich dieses Buch geschrieben.
Frau Hornkassel, schönen Dank für dieses Gespräch.
Ich bedanke mich.
Und Josephine Baker, Weltstar, Freiheitskämpferin, Ikone. Das Buch von Mona Hornkassel ist im Molden Verlag erschienen mit 252 Seiten für 28 €.